Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist wieder Untersuchungsausschusszeit. Die FPÖ setzt einen U-Ausschuss zum sogenannten Machtmissbrauch der ÖVP ein. Fokus: Corona und der Fall Christian Pilnatschek. Wie passen diese beiden Themen zusammen? Was will man herausfinden? Und ist das eine politische Revanche für die vergangenen U-Ausschüsse oder politische Aufklärung? Darum geht's heute. Fabian Schmidt, du bist leitender Redakteur investigativ beim Standard. Die FPÖ hat einen Untersuchungsausschuss beantragt, der die ÖVP untersuchen soll. Worum geht's da und was werfen die Blauen der derzeitigen Kanzlerpartei vor?
Die FPÖ wirft der ÖVP vor, systematisch Regierungskritiker einzuschüchtern, quasi ihre Netzwerke, ihren sogenannten tiefen Staat dazu zu benutzen, um Menschen, die anderer Meinung sind, zu unterdrücken, sie daran zu hindern, ihr Recht auf Meinungsfreiheit auszuleben und ihr Recht auf Versammlungsfreiheit. Und die FPÖ spannt da einen sehr weiten Bogen von Corona-MaßnahmenkritikerInnen bis hin eben zum Fall Christian Pilnatschek, über den wir ja schon oft gesprochen haben.
Was mir nicht ganz klar ist an diesen Untersuchungsgegenständen, was hat denn Corona mit dem verstorbenen Justizsektionschef Christian Pilnatschek zu tun, das deckt sich ja eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, wenn man nicht tief im freiheitlichen Universum sich befindet, dann erscheint das auch relativ grotesk auf den ersten Blick. Zumindest, man kann das jetzt unterschiedlich begründen und auf unterschiedliche Art und Weise diesen Zusammenhang herstellen. Die simple Erklärung, warum das beides drinnen ist, ist, weil es einen Streit in der FPÖ gab, beziehungsweise zumindest unterschiedliche Fraktionen, die Unterschiedliches wollten. Die FPÖ hat Corona und die ganzen Maßnahmen während der Pandemie ja zu einem Kernpunkt ihrer gesamten Strategie gemacht, mobilisiert da auch wahnsinnig dadurch, hat einzelne Abgeordnete, die sich sehr damit profiliert haben und sehr viel Anhängerschaft gesammelt haben, indem sie eben bis heute noch wettern gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die WHO und so weiter und so fort. Und die haben sich erwartet, dass eine große Corona-Untersuchung kommt, dass die auf jeden Fall stattfindet. Wir haben ja gesehen, während der Regierungsverhandlungen hat der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp kurz einmal gemeint, es muss nicht zwingend ein U-Ausschuss werden, es kann auch eine andere Form der Untersuchung sein, und hat dann quasi einen Shitstorm aus dem eigenen Lager kassiert. Das heißt, es gibt diesen Teil der FPÖ und den musste man unbedingt einbinden, kann man sagen, und deswegen hat man halt das Corona-Thema noch an diese Christian Pilnatschek-Kiste dazu geclasht. Was man aber in der blauen Logik sagen kann, ist, dass es so etwas ist wie quasi der Kampf Gut gegen Böse. Gut sind die, die unterdrückt werden, die natürlich dann auf Seiten der FPÖ sind. Und böse ist der tiefe Staat, der überall seine Fangarme ausstreckt und KritikerInnen unterdrückt. Und in diese Kategorie lassen sich dann sehr, sehr, sehr viele Dinge zusammenfassen, eben auch Pilnatschek und Corona. Kritiker.
Lass uns das zumindest im Podcast versuchen auseinanderzuhalten. Fangen wir vielleicht mit Corona an. Der Vorwurf eben der Unterdrückung der Meinungsäußerung während Corona, du hast das jetzt schon angesprochen, den die FPÖ hier sieht, ist der mit Bezug auf die ÖVP während der Pandemie gerechtfertigt? Gibt es da irgendwelche konkreten Hinweise, dass das so war?
Naja, also ich glaube, rückblickend, wenn wir auf die Pandemiezeit schauen, gab es schon immer wieder Phasen, wo das ÖVP-geführte Innenministerium damals unter Karl Nehammer schon sehr rhetorisch scharf in Bezug auf etwaige Verstöße gegen die Pandemie-Regeln war. Es kam auch dazu, dass Personen gestraft wurden. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen erratisch. Also dann hat man wieder die Parks gesperrt in Wien, dann ist man gestraft worden, weil man auf einer Parkbank zu nah an jemand anderem gesessen ist und so weiter und so fort. Also genau in diese schwammigen Regeln damals sticht die FPÖ da jetzt hinein. Andererseits in Bezug auf die Anti-Maßnahmen-Demos, da muss man schon auch ehrlich sagen, dass es manchmal nicht ganz nachvollziehbar war, warum die eine Demo jetzt erlaubt wird, die andere verboten wird. Da hatte man auch das Gefühl, das ist ein bisschen nach Zufallsprinzip. Gleichzeitig muss man sagen, dass wenn man sich da zurückversetzt in die Zeit, die Demos ja eh eigentlich auf heftige Kritik gestoßen sind, dass ihnen damals so viel erlaubt wurde. Aber gut, das ist vielleicht unser Blickwinkel. Das heißt, man kann sagen, ja, da gibt es durchaus einen Sukkus, zumindest einen Bodensatz an Auffälligkeiten, den man schon untersuchen kann. Aber natürlich würde ich das nicht in der Form, wie es die FPÖ begründet, sehen, sondern eher, dass es einfach unklar war, welche Regeln jetzt wie stark gelten, statt die große Verschwörung.
Das ist ja genau die Frage. Das ist der Vorwurf des Machtmissbrauches, der hier im Raum steht während der Corona-Zeit. Ist das gerechtfertigt oder war es tatsächlich auch eine gewisse Art von überforderter, erratischer Politik, die wir da alle erlebt haben, in einer Situation, die A, wahrscheinlich niemand erwartet hat und B, die auch niemand wirklich wusste, wie man handelt. Da war ja Österreich nicht alleine.
Genau, also ich würde schon auch sagen, dass da halt eine große Unsicherheit auch herrschte in der Politik, dass damals ja gar nicht klar war, wie das ausgehen wird, dass es immer wieder schon so war, dass die Krankenhäuser am Rande der Belastbarkeit oder sogar darüber waren. Von dem her ist das schon nachvollziehbar, zumindest für uns, aber es gibt eben diesen Teil der österreichischen Bevölkerung, der sich da sehr bevormundet gefühlt hat und das Gefühl hatte, dass es da ins Autoritäre geht, und tatsächlich gab es ja auch ein paar Sachen, die problematisch waren, und die will die FPÖ da einfach nicht nur vertreten, sondern ich glaube auch zusätzlich noch einmal mobilisieren. Das ist schon etwas gefährlich, weil es nach wie vor die Gesellschaft sehr spaltet.
Fabian, kannst du uns näher bringen, warum Corona bei manchen noch so ein großes Thema ist? Ich würde mich ja beispielsweise zu der Gruppe zählen, die einfach froh ist, dass es vorbei ist und dass sie sich damit nicht mehr im persönlichen Umfeld beschäftigen müssen. Aber es scheint ja in den Köpfen immer noch sehr stark vertreten zu sein und auch ein sehr mobilisierender Faktor zu sein.
Ja, absolut. Ich würde mir da jetzt auch nicht zwingend anmaßen, dass beurteilen zu können, weil ich glaube, von der Art und Weise, wie wir leben und leben konnten während der Pandemie, es für uns schon eindrücklich und sicher auch zeitweise schlimm war, aber doch einfacher als für andere. Also sprich, Wechsel ins Homeoffice war relativ einfach. Und andere hingegen hatten das Gefühl, dass komplett aus ihrem Alltag geschmissen zu werden, ihre sozialen Treffpunkte im Wirtshaus verloren zu haben oder ihre Geschäftsgrundlage, wenn es körperbezogene Arbeit ist, von Pediküren, Kosmetik etc. Also die das einfach viel angsteinflößender auch vielleicht oder viel existenzbedrohender wahrgenommen haben und die das Gefühl hatten, dass ihnen eben da nicht zugehört wird. Es ist für mich schwierig, das so zu verstehen, weil ich mir eben auch denke, es ist schon eine Weile her, wir haben es überlebt, wir haben es geschafft, es ist nichts mehr übrig, aber bei vielen brodelt es nach wie vor enorm.
Dann kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich nicht die Corona-Maßnahmen, sondern die FPÖ wirft der ÖVP auch Machtmissbrauch vor in der Causa Pilnacek. Worum geht es da genau? Vielleicht können wir das noch einmal kurz in einfachen Worten von vorne aufrollen.
Ja, also es ist natürlich eine Causa mit irre vielen Strängen und mit wahnsinnig vielen Widersprüchen mittlerweile. Ich würde sagen, man kann es relativ simpel dennoch aufteilen. Man kann sagen, es gibt da mehrere Phasen zeitlich, die man betrachten kann. Also zunächst einmal, was ganz klar ist, ist, dass Christian Pilnacek am 20. Oktober 2023 tot aufgefunden wurde in einem Nebenarm der Donau in Rossatz in der Wachau. Klar ist, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Beginn an sehr stark von einem Suizid ausgegangen sind. Das beides ist quasi unbestritten. Es gibt dann mehrere Dinge, wo es viele Spekulationen gibt. Zum Beispiel wurde Pilnacek am Vorabend ja der Führerschein abgenommen nach einer alkoholisierten Geisterfahrt. Er ist dann zu seiner Freundin Karin Wurm gefahren worden, von deren Mitbewohnerin, und soll dann rund um Mitternacht etwas später das Haus verlassen haben, ohne Geldbörse, Handy etc., um spazieren zu gehen, und von da ist er nie mehr zurückgekehrt. Und diese Nacht steht im Zentrum vieler Verschwörungstheorien, oder vielleicht auch berechtigter Skepsis. Es wurde niemals festgestellt, ein offizieller Todeszeitpunkt. Es gibt Hinweise darauf, dass Pilnacek erst relativ kurz vor seinem Auffinden verstorben ist. Und das heißt, man hat eine Lücke von 5, 6, 7 Stunden in dieser Nacht, in der völlig unklar ist, war er jetzt alleine, hat er jemanden getroffen, was ist da passiert, ja. Das ist so, würde ich sagen, das ist die Zeitphase, die sehr viele Verschwörungstheorien einfach auslöst. Einfach weil es, glaube ich, unerklärlich ist oder weil es viel anders dafür bietet, einfach aufgrund der Umstände. Und dann gibt es die ganzen Sachen, die passiert sind, nachdem seine Leiche gefunden wurde. Pannenhafte Ermittlungsarbeit, das ist auch relativ unbestritten, dass da einiges schiefgelaufen ist, bis hin zur Frage, was mit seinen elektronischen Gegenständen passiert ist und wie sehr sich da ein Netzwerk aus ÖVP-nahen Polizisten und ÖVP-Politikern interessiert hat.
Das ist genau auch meine nächste Frage. Was wirft denn die FPÖ der ÖVP davor? Inwiefern soll die Volkspartei laut den Freiheitlichen da interveniert haben, involviert sein etc.? Nenn es, wie du willst.
Also was sehr auffällig ist an diesem ganzen Fall, ist natürlich die Geschichte rund um Pilnaceks Handy. Pilnacek war damals ja zusammen mit einer Frau namens Karin Wurm, mit der er schon seit einigen Monaten liiert war. Und deren Mitbewohnerin war Anna P., die wiederum eine Mitarbeiterin seit vielen Jahren von Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist. Und nachdem Pilnaceks Leiche dann gefunden wurde, wurden die beiden quasi auch einvernommen und haben gesagt, das Smartphone hat Pilnacek nicht mitgenommen, das haben wir hier noch dabei und sie wollten es der Polizei übergeben, heißt es zumindest. Die Polizisten haben das dann an sich genommen und hier ist quasi der Knackpunkt, denn die Polizei hat nicht bei der Staatsanwaltschaft angerufen und gefragt, ja, sollen wir dieses Handy jetzt einkassieren, sollen wir uns da für Ermittlungszwecke die letzte Kommunikation von Pilnacek anschauen, sondern die Polizisten haben dieses Handy dann sehr schnell an den Rechtsanwalt von Pilnaceks Witwe ausgefolgert. Und die, Caroline List, eine Gerichtspräsidentin in Graz, gibt an, sie hat das Handy dann später zerstört und zwar mit einem Bunsenbrenner. Und dadurch, dass die Polizei dieses Handy eben so rasch an seine Witwe übergeben hat, fehlen aus Sicht der Kritiker viele wichtige Daten, mit denen man diesen Abend und diese letzte Nacht besser hätte rekonstruieren können. Und die These, warum das alles so gelaufen ist, naja, frei nach dem Motto, ja, keine neuen Chats, die auftauchen können. Es ist klar, dass Pilnacek, der damals suspendiert war, immer noch regen Kontakt gehabt hat mit ÖVP-Prominenz. Wer weiß, wie lange quasi die Chat-Historie zurückreicht auf seinem Handy. Also es wären sicher interessante SMS gewesen und Chats, die da ausgewertet worden wären. Die These der Kritiker ist eben, das sollte verhindert werden, das sollte vertuscht werden sogar. Die Polizisten sagen hingegen, für sie war es so klar Suizid, dass sie das Handy als Ermittlungsgegenstand nicht gebraucht haben.
So wie du das jetzt zitierst, jene, die hier Zweifel haben, auch das mögliche Motiv, das man eventuell der ÖVP vorwirft, man wollte quasi dieses Handy loswerden, weil könnte politischen Sprengstoff beinhalten.
Ja, genau. Also ich glaube, man muss da einmal auch grundsätzlich richtigstellen, dass aus meiner Sicht die letzte Nacht und die Aktionen der Polizei am nächsten Tag und der ÖVP-Leute nicht zwingend oder sehr wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun haben. Man wirft immer wieder, also manche Kollegen werfen zum Beispiel Peter Pilz vor, dass er von einem ÖVP-Mordkomplott spricht. Aber wenn man das genau liest, was Pilz geschrieben hat, ist es nicht so, dass er irgendwie insinuieren würde, die irgendeine ÖVP-Truppe habe Pilnacek umgebracht und das dann vertuscht, sondern das sind autonome Vorgänge. Und ich würde auch sagen, man kann, auch wenn man davon ausgeht, dass es ein Unfall oder Suizid war, einfach sagen, allein die Nachricht, dass Pilnacek verstorben ist, hat sicher für Nervosität gesorgt bei der ÖVP. Und genau aus diesem Grund, dass man einfach erwartet hat, dass da heikle Daten auf diesem Smartphone sind, denke ich, dass da schon ein besonderer Umgang mit dem Gerät in Gang gesetzt worden ist.
Stichwort Peter Pilz. Der Ex-Politiker gibt jetzt an, aufgrund seiner Veröffentlichungen auf seiner Plattform ZackZack mit einer Reihe von Klagen eingedeckt worden zu sein. Wer klagt da und was wirft man Peter Pilz in diesem Fall genau vor?
Ja, also das wird jetzt eine lange Liste. Also
fass sie bitte kurz zusammen.
Also man muss natürlich sagen, Peter Pilz hat durchaus wichtige Anstöße gegeben aus meiner Sicht in dieser Causa. Man sieht es ja jetzt, dass der Urschuss eingesetzt wird. Die WKStA hat ermittelt, die SDA Krems prüft eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Also es war durchaus wichtig, dass Pilz da noch einmal genau hingeschaut hat. Gleichzeitig hat er das natürlich in seiner altbekannten Art getan, sprich sehr pointiert und bissig. Und schon die kleinsten Dinge, die man quasi rechtlich brisant interpretieren kann, wurden aus meiner Sicht zum Anlass genommen, um gegen ihn vorzugehen. Also es sind mittlerweile 5 Personen aus der Polizei, die ihn verklagt haben. Außerdem die Witwe von Christian Pilnacek. Da geht es zum Beispiel darum, wie Pilz die Beziehung von Pilnacek und Karin Wurm und den Beziehungsstatus von Pilnacek und eben Caroline List beschrieben hat. Bei den Polizisten geht es eben um genau so Formulierungen wie der ÖVP-Datenputztrupp. Ja, da wird alles, was nicht nied- und nagelfest ist, geklagt. Pilz selber spricht da auch von Slap-Klagen, die keine Substanz haben. Allerdings muss man sagen, dass es da bereits auch Verurteilungen gab, nicht rechtskräftige. Aber ja, ich muss sagen, es ist schon beeindruckend, mit welcher Maschinerie da gegen Pilz vorgegangen wird.
Fabian, lass uns eine Verständnisfrage hier einbauen. Das ist nämlich etwas, das ich in meinem Bekanntenkreis auch immer wieder gefragt werde. Und da ich nicht mal mit der kleinen Zehenspitze so tief drin bin, wie du mit deinem ganzen Körper in dieser Causa, gebe ich sie jetzt einfach an dich weiter. Es kommt immer wieder die Frage auf, Peter Pilz ist ein ehemaliger Politiker. Peter Pilz hat natürlich ein Ziel mit seinen Recherchen und dieses Ziel ist wahrscheinlich ein anderes als klassische Medien wie der Standard, der ORF, das Profil etc. haben. Peter Pilz wird aber auch gleichzeitig von verschiedensten Medien sehr viel zitiert und sein Werk wird sehr oft auch herangezogen. Kann man das einfach als seriöses Medium machen?
Ich finde schon, weil, also um es einmal grundlegend zu sagen, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Politikerinnen und Politiker ihren Job ausüben. Und bei Pilz war es ja immer schon, wie auch zum Beispiel bei Gabi Moser oder bei jetzt Nina Tomaselli, Steffi Crisper, Jan Greiner etc. etc. eine Art von Aufklärungspolitik. Also die Leute, die Skandale thematisieren, die dann in Urschüssen sitzen und die Recherchen betreiben, all das natürlich schon auch mit einem parteipolitischen Ziel, mehr Stimmen zu erhalten bei der nächsten Wahl, aber deshalb würde ich das nicht zwingend alles als substanzlos abtun. Bei Pilz ist es so, wenn man sein Buch liest, es wird ja genau dokumentiert, woher er seine Informationen hat und die Schlüsse, die er dann zieht, da kann man klar erkennen, dass das jetzt seine Conclusio ist, von dem her finde ich es schon in Ordnung, auch mit Peter Pilz und mit Zack Zack zu kooperieren oder über ihre Geschichten zu berichten. Man muss dazu sagen, dass uns aber auch in den allermeisten Fällen selbst zum Beispiel die Akten, auf die sich Pilz bezieht, vorliegen oder dass wir auch mit den Personen reden, die Pilz zitiert. Also wir prüfen ohnehin alles auch doppelt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass Pilz da besonders unsauber agieren würde, sondern das ist schon alle Behauptungen, die er präsentiert, sind schon gut dokumentiert durch eben Zeugenaussagen, Aktenteile und anderes.
Die Arbeit als Journalistin oder als Journalist zu erklären und die Vorgehensweise halte ich persönlich für besonders wichtig, deswegen auch diese Frage dazwischen gestreut. Fabian, kommen wir wieder zurück zum Untersuchungsausschuss. Nach all dem, was du uns jetzt erzählt hast, was da kommen soll, hältst du es für richtig, dass die Causa Pilnacek auch einen Untersuchungsausschuss bekommt, der ja an sich eigentlich politische Verantwortung und nichts Strafrechtliches überprüft?
Ja, also man muss sagen, wenn man sich dieses ganze Paket anschaut, an dem, was an Ermittlungsfehler ist vielleicht zu hart, aber wie die Ermittlungen da abgelaufen sind, wie schnell klar war für die Staatsanwaltschaft, dass das ein Suizid ist, wie eben die ganzen Übergaben und Wege von IT-Gegenständen erfolgt sind. Also all das, finde ich, ist schon Schlamassel genug, um es eben detailliert noch einmal aufklären zu lassen. Ich persönlich hätte natürlich zum Beispiel einen Urschuss zu Russland-Beziehungen der österreichischen Politik deutlich sinnvoller gefunden als diesen, aber das spielt es nicht und von dem her, ich finde, es ist kein katastrophaler Urschuss. Also es hat durchaus Berechtigung, das genauer zu prüfen.
Du rechnest also damit, das interpretiere ich jetzt ein bisschen in deine Antwort hinein, dass dieser Urschuss durchaus etwas zur Aufklärung beitragen kann.
Ja, also wir haben bislang eigentlich keinen einzigen Urschuss gesehen, der jetzt gar nichts zur Aufklärung beigetragen hat. Also selbst ein bisschen so Schasuhrschüsse, sage ich einmal, wie der rot-blaue Machtmissbrauch, der nur ein paar Monate letztes Jahr tagte und der eigentlich ja nur von der ÖVP als Revanche eingesetzt wurde, selbst der hat dann wichtige Dokumente hervorgebracht und interessante Befragungen gehabt, zum Beispiel Herbert Kickl zur Causa Ideenschmiede und angeblichen persönlichen Profit damit. Also von dem her wird das sicher Aufklärung bringen. Vor allem, man hat ja dann noch eigentlich diesen ganzen Rattenschwanz, der nie untersucht wurde, diese ganze Kreutner-Kommission, also weil ja nach Pinacheks Ableben diese Tonaufnahme aufgetaucht ist, von einem Gespräch wenige Wochen vor seinem Tod, wo er sich so wahnsinnig über Interventionsversuche aus der ÖVP aufgeregt hat. Und da gab es ja dann die unabhängige Kreutner-Kommission, die dann festgestellt hat, ja, eigentlich hat Österreich eine Zweiklassenjustiz. Das ist auch etwas, was dann eben bislang noch nicht Gegenstand von einem parlamentarischen Urschuss war und eigentlich ein klassischer Urschussgegenstand wäre und auch ein sinnvoller, und vielleicht kann man da auch einiges davon dann reinnehmen, und dann denke ich, ist es schon sinnvoll.
Fabian, eine Urausschussdiskussion as old as Urausschüsse ist die Übertragung. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Journalistinnen und Journalisten können beim Urausschuss dabei sein. Es wird mehr oder weniger in den Nebenraum übertragen. Da kann dann mitgeschrieben werden, und du und deine KollegInnen können beispielsweise über Live-Ticker oder über Geschichten nachher darüber berichten. Eine Übertragung, die wir uns einfach im Fernsehen etc. anschauen können, gibt's nicht. Aber die Forderungen danach gibt's immer wieder. Wie sieht es dieses Mal aus? Wird diese Diskussion wieder aufkommen und wird man es vielleicht irgendwann mal machen?
Ja, ich hoffe, dass das wieder aufkommt, weil es natürlich schon einiges eindrucksvoller ist, das an sich zu sehen. Vor allem, weil jetzt der Urschuss oder wie er stattfindet, schon eine Art, weiß nicht, mythisches Schlachtfeld ist, wo die einen sagen, das ist immer alles so unfair und die Opposition fragt so böse, und die anderen sagen, naja, die Befragungspersonen, die Auskunftspersonen weichen nur aus und sind überheblich und arrogant und schauen herab auf die Parlamentarier. Ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn sich das die Wählerinnen und Wähler eben selber anschauen könnten. Ich würde da auch sagen, also man kann ja zum Beispiel einen Modus finden, dass jene, die eben in der Öffentlichkeit stehen, die Personen des öffentlichen Interesses sind, dass deren Befragungen live gestreamt werden und dass zum Beispiel niederrangige Polizisten, wie wir es jetzt bei der Causa Pinacek haben werden, dass die dann halt nicht übertragen werden. Also es muss ja nicht dann so strikt alles oder nichts sein. Und man kann ja die Personen, die jetzt eben nicht in der Öffentlichkeit stehen, schützen und da ganz einfach zum Beispiel gewisse Grenzen einführen und sagen, alle ab der Position von Abteilungsleitern oder Sektionschefs wird es übertragen, und alles darunter einfache Beamte, die werden eben geschützt.
Lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz zurückkommen. Wir kommen eh langsam zum Ende, aber zur Motivation der FPÖ, diesen U-Ausschuss jetzt einzusetzen. Laut der FPÖ geht es ja hier auch um den, du hast es bereits angesprochen, den Kampf gegen den sogenannten unter Anführungszeichen tiefen Staat oder Deep State, wie es im Englischen genannt wird. Was kann man von dieser Erzählung halten, beziehungsweise was wäre da theoretisch dran? Das klingt ja doch durchaus nach Verschwörungstheorie.
Ja, sicher. Also ich würde sagen, es hat einen wahren Kern, wird dann aber quasi fast ins Lächerliche hochstilisiert von der FPÖ, weil wenn die ÖVP jetzt wirklich über so einen Machtapparat verfügen würde, wäre, glaube ich, vielen nicht passiert, was in den vergangenen Jahren auch der ÖVP vor allem passiert ist, wobei man da eh viele Kämpfe gesehen hat. Und das ist das, was eben schon stimmt. Die ÖVP hat sicher in einigen Ministerien, und da gehört zuvorderst das Innenministerium dazu, einen Machtapparat, der ihr nahesteht, und begleitet da eigentlich seit vielen Jahren die Frage, ob jetzt gewisse politische Handlungen sachpolitisch motiviert sind oder parteipolitisch. Und wir haben schon auch in diversen Affären der vergangenen Jahre gesehen, dass manche Beamte ihren Job zuvorderst parteipolitisch auslegen. Also ich würde sagen, es stimmt schon, dass es da Netzwerke gibt, aber ich glaube, es gibt Netzwerke jeder Farbe fast. Wahrscheinlich wird jetzt gerade ein pinkes Netzwerk im Außenministerium aufgebaut. Das ist auch logisch, aber das ist auch nicht unbedingt etwas Katastrophales. Das Problem in Österreich ist einfach, dass Ministerien sehr, sehr viele Jahre lang bei derselben Partei, also bei der ÖVP, bleiben, dass es da keinen Farbwechsel gibt. gibt, weil das so quasi ein natürlicher Reinigungsprozess ist und auch Sachen aufgedeckt werden. Und gerade beim Innenministerium, da gab es ja nur dieses kurze Intermezzo durch Kickl selbst, das ja katastrophale Grabenkämpfe intern und auch zu Recht eben, weil Kickl sehr problematische Entscheidungen getroffen hat, ausgelöst hat. Also diesen großen vereinnahmenden Deep State, der sich von der ÖVP-Parteizentrale über Brüssel, Straßburg bis wahrscheinlich Soros zieht, also das ist natürlich dann schon im Bereich der Verschwörungstheorie. Die Feststellung, dass es Netzwerke gibt, die auch parteipolitische Interessen bedienen, ist hingegen, glaube ich, ein durchaus treffender Befund.
Fabian, abschließend, gib uns vielleicht noch einen ganz kurzen Fahrplan, wie es denn jetzt tatsächlich weitergehen wird. Wann kann man denn mit Ergebnissen bzw. mit einer gewissen Form der Aufklärung rechnen? Wie lange wird das dauern? Was ist so deine Einschätzung?
Naja, also ich glaube, wir werden uns da schon noch etwas gedulden müssen, weil im Unterschied zu vielen anderen vorigen U-Ausschüssen sind ja die Akten, um die es geht, eigentlich schon recht gut bekannt und über sie wurde auch medial recht ausführlich berichtet von Peter Pilz, von uns, von anderen Medien. Das heißt so quasi die Lieferung an Material, die jetzt dann erfolgen wird, noch vor dem Sommer oder im Sommer, die wird dann nicht so spannend und bis zu Befragungen wird sicher noch dauern. Also der konkrete Fahrplan ist jetzt, dass das dann einmal in den Ausschuss kommt, in den Geschäftsordnungsausschuss oder in den Hauptausschuss und dort wird dann wahrscheinlich die Koalition Bedenken anmelden und einzelne Untersuchungsthemen blockieren. Das wandert dann zum Verfassungsgerichtshof. Der wird dann binnen einiger Wochen entscheiden und dann wissen wir so quasi die konkreten Termine, wann es losgehen kann. Ich würde sagen, Befragungen im Oktober, denke ich. Oktober, September vielleicht wird es dann losgehen und erst dann, glaube ich, wird es wirklich spannend.
Und der Standard wird natürlich berichten. Fabian, vielen Dank für deine Zeit am heutigen Freitag.
Sehr gern.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Die US-Regierung will der Harvard-Universität die Aufnahme ausländischer Studierenden untersagen. Die Regierung begründet das unter anderem damit, dass sich Harvard weigern würde, ein sicheres Umfeld für jüdische Studierende zu schaffen und auch mit den Gleichstellungsrichtlinien der Hochschule. Die Universität selbst bezeichnet das als rechtswidrig. Insgesamt studieren rund 6.800 internationale Studierende in Harvard. Zweitens. Die schwarz-blaue Landesregierung streitet gerade über den Muttertag. Richtig gehört. Die FPÖ ist nämlich entsetzt, dass Kinder einer Kindergartengruppe in Tulln und in Baden ihren Müttern nichts gebastelt hätten. Wörter wie Kulturbruch fallen da. Die ÖVP hält dagegen und spricht von Diffamierung der Pädagogen. Und drittens, der Traum der WM ist aus. Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft bleibt im Viertelfinale gegen die Schweiz chancenlos. Mit einem 6:0 ist das Turnier für die österreichische Auswahl damit vorbei. Stolz dürfen die Österreicher trotzdem sein. Erreicht man doch erstmals ein Viertelfinale seit 1994 und kann auch mit überragenden Leistungen in der Gruppenphase glänzen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, bitte gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.